Oh, ja. Moin Moin allerseits. Alte Gruppe steckt noch in der Wendorfest.
Oder ganz woanders.
Oder ganz woanders. Schauen wir mal, wann noch alles kommt. Jo, gut. An der Stelle ist mein Laptop.
Es ist immer noch auf Mute gestellt. Also wahrscheinlich noch nicht an. Bei mir hinten, dass es mute ist.
Was gibt es da noch?
Vielleicht nochmal kurz ausmachen und wieder anmachen.
Sonst gibt es Drehfeld auf das, genau.
Oder wir nehmen halt das Raummikro dann einfach, das muss dann halt auch gehen. Das geht ja auch.
Ach, ich wollte halt
einfach. Ich starte gerade ein Mute und das ist jetzt auch ausgegangen. Geht jetzt was?
Steht immer noch da. Aber
was?
Kosmische Strahlung.
Kosmische Strahlung ist ein technisches Problem.
Kosmische Strahlung an der falschen Stelle kann unangenehm sein.
Ja. Kann. Das ist aber tatsächlich schwer zu reproduzieren. Stettberger hat es ja mal versucht mit dem Mainboard, dass sie irgendwie eine Strahlungsquelle für sich
also
gestellt
ich höre das Raummikro, aber
das nimmt halt primär die Lüftung auf. Ne?
Ich frage dann nochmal jetzt einen, der sich da vielleicht auskennt, vielleicht kann er kurz kommen. Aber wenn es jetzt mit dem Raummikro geht, geht es auch?
Auf dem Raummikro bei der Lüftung hört man halt nichts. Also da hört
kann man
die
das
Raummikro
ein längeres Kabel dran
machen? Nee, leider nicht.
Ergebnis vom Baron war eh schon, dass das Raummikro in dem Raum quasi nutzlos ist wegen dem Rauschen.
Ich kann das andere noch mal kurz holen. Also wenn ihr versucht, hier das zu machen.
Eigentlich, dass die Frequenz eine andere ist. Das ist auf
766? Nee. Oh, so, kacke. Ja, dann gehe ich nochmal schnell hoch und habe immer die Mikros getauscht.
Man kann das auch schnell umstellen. Mikro stellen, dann kommt vielleicht das andere Mikro und ein anderes Mikro.
Weil es zwei Sender gibt, das ist
ja.
Vielleicht noch eine fünfte kriegen. Und sechste,
nehme einfach den da jetzt, dann können Sie das behalten.
So sofort.
Ja. Ist der mit mir? Also, wenn jetzt alles sollte es funktionieren. Okay.
Ja. Geht jetzt was?
Gut. So.
Na gut, am Mittwoch hat meine Technik versagt, heute versagt die andere Technik. Es waren noch Zeiten mit den guten alten Folien und den Tafeln, die immer funktioniert haben. Jo, okay, neuer Anfang. Da sind wir Mittwoch stehen geblieben. Ich habe euch so grob erklärt, wie dieser Programmable Interrupt Controller funktioniert. Das haben wir schon grob angesprochen letzten Mittwoch, dass wir gesagt haben, der PIC hat eigentlich nur eine Adressleitung. Sprich, der weiß eigentlich nie, ob er gemeint ist oder nicht. Und dass es dafür eben diese Chip-Select-Signale gibt. Das gilt im PC jetzt nicht nur für den PIC, das gibt im Prinzip für alle IO-Bausteine. Also einzige Ausnahme, alles was auf Steckkarten drauf ist, also PCI-Steckkarten, ISA-Steckkarten, PCI-Express und wie sie alle heißen. Die Steckkarten, die müssen natürlich das komplette Adresssignal dekodieren, weil woher soll ein auf dem Motherboard verbautes IO-Decoder-Teil, woher soll der wissen, wie viele Adressen so ein externes Teil braucht. Für die intern eingebauten IO-Geräte, PIC, Timer, DMA, was es so alles gibt, da sind die Adressbereiche klar. Die sind nämlich alle jeweils in diesem Falle 32 Byte groß. Deshalb stehen hier auch 32 Byte, obwohl der PIC eigentlich nur ein Adressbar braucht sozusagen, eine 0 und eine 1. Aber das gilt dann eben auch für DMA-Chip und UR und so, die haben alle so 32 Adressen, die sie für sich verwenden können. Jo, jetzt hatte ich euch das Bild hingemalt, da müssen wir einmal noch kurz drüber nachdenken. Also wir hatten das Bildchen, wir haben eine CPU, die ist an dem Bus, wir haben einen IO-Decoder. Der ist an dem Bus und der generiert jetzt Chip-Select-Signale und die gehen an irgendwelche IO-Geräte. So, was das IO-Gerät damit macht, also der PIC ist in dem Sinne auch ein IO-Gerät, das ist dem IO-Decoder im Prinzip egal. Ne? Also der generiert nur das, du bist dran. Was er dann tut, seine Sache. Jetzt haben wir immer gesagt, ja, die einzelnen Geräte oder Elemente an dem Bus kann man ja, wir haben es mal gemacht mit diesen Callbacks. Ich habe gesehen, irgendeine Gruppe hat das Ganze in C++ umgebaut. Das sind dann eben überladene oder virtuelle Funktionen. Im Prinzip das Gleiche. Jetzt kann der IO-Decoder, der registriert einen Callback am Bus. Nehmen wir mal das Beispiel, PIC registriert ein Callback am Bus. Wie müsste jetzt dieser Callback hier intern aussehen? So, der Callback wird aufgerufen, das wird er ja immer, ne? Wenn was über den Bus huscht, wird der Callback aufgerufen. Und der dürfte jetzt nur dann was tun, wenn sozusagen das Chip-Select 1 ist. Geht so einfach aber nicht. Ja, wann ist die Leitung 1? Wenn der IO-Decoder gesagt hat, dass da eine 1 hin soll, wie sagt er das? Über irgendein Bullshit-Signal. Die Frage ist nur, wann sagt er das? Ja, er hat hier einen Callback registriert. Der Callback wird aufgerufen. Jetzt sieht er eine Adresse, dann kann er da eine 1 setzen. Wann macht er denn aus der 1 wieder eine 0? schlecht, weil wenn der den Callback aufruft, eine 1, eine 0, ja, dann wird der aufrufen, dann ist es immer eine 0.
Im Unterschied zur echten Hardware sehen wir die gesamte Adresse, also können wir einfach den IO-Decoder als Funktionsaufruf an der Stelle haben und der uns sagt, ob die Adresse für uns ist. Also der IO-Decoder ist dann in dem Sinne gar nicht mehr im Bus, sondern halt da an der Leitung und kriegt über die Leitung die gesamte Adresse und ist das jetzt meine?
Ja. Gut, dann, aber was machen wir dann? Dann würden wir das Ding sozusagen so ein Stückchen weit hardwaremäßig in den PIC rein integrieren. Kann man machen. Das Problem hatten wir neulich kurz angesprochen, dass wir gesagt haben, naja, ne? Kann ja mehr davon geben. Und wenn du dann natürlich mehrere an dem Bus hast, dann musst du den PIC, musst du einen und den gleichen Chip zweimal modellieren. Oder aufrufen mit Parametern, oder das entspricht nicht mehr der Hardware. Ne? Hardware, das ist ein Ding und fertig. Und IO-Decoder ist ein Teil und fertig. Ja, nächste Problem könnte natürlich sein, ja, selbst wenn der hier richtig die 1 und die 0 setzt, Voraussetzung, dass das funktioniert, wäre natürlich, dass da erstmal, wenn hier was über den Bus huscht, erstmal der IO-Decoder aufgerufen wird, damit der hier die Einsen und Nullen richtig setzen kann und dann der Callback vom PIC aufgerufen wird. Kriegen wir das hin? Wenn ja, wie?
Andersrum machen, da ist sich vorgeschlagen, dass wir nicht den IO-Decoder quasi in den PIC schließen, sondern den PIC in den IO-Decoder. Also dass der IO-Decoder den Callback vom PIC aufruft und nicht der Bus. Dann haben wir gesehen, dass der IO-Decoder vorher schon dran war und weiß, was Sache ist.
Ja. Aber dann müsste jetzt der IO-Decoder sich beim PIC registrieren oder irgend sowas, ne?
Andersrum, der PIC beim IO-Decoder. Ja.
Andersrum wäre. Ja, noch jemand eine Idee? Also, das ist jetzt nichts Konstruiertes, das ist auch nicht Intel-spezifisch. Also, dieses mit diesen Chip-Select-Geschichten hier, das gibt es eigentlich. Ja, das gibt es bei Motorola, das gibt es bei ARM, das gibt es bei im Prinzip bei allen IO-Geräten, die haben immer einen Chip-Select und eine Handvoll Bits für die restlichen Adressen. Ganz typisch. Also sowas simulieren müssen wir können. Völlig wurscht, ob das jetzt eine krause Architektur wie Intel PCs sind oder irgendwas ja, glattgebügelteres. Ja, du hattest den Vorschlag, der PIC soll sich sozusagen beim IO-Decoder registrieren. Mit dem Hintergedanken, dass der IO-Decoder dann richtig Bescheid sagen kann. Ne? Jetzt bist du dran. Ja, und das ist das, wie wir es in V-Maschinen gemacht haben. Der PIC, der registriert sich eigentlich gar nicht mehr unbedingt am Bus. Das ist ihm eigentlich wurscht. Er tut nicht dann was, wenn am Bus was passiert, sondern er soll ja dann was tun, wenn das Chip Select auf 1 geht. Dann ist natürlich nur die Frage, ja, wenn das Chip Select auf 1 geht, wo kriegt er seine Adresse her, wo kriegt er seinen eigentlichen Befehl her? Ja, und da haben wir so unter der Haube sozusagen den Bus hier mit durchgeleitet. Also wenn der IO-Decoder ein, ich sag mal, In-B-Aufruf kriegt, er guckt sich ja nur die Adresse an, aber er schickt praktisch das In-B mit allen Parametern, also Adresse in dem Fall, und dass es eben ein In-B oder IO-Read ist, über das ja, boolesche Signal ist es dann nicht mehr. Ne? Aber spricht im Prinzip ja nichts dagegen, sozusagen, den Bus hier wegzulassen und ihn stattdessen da lang weiterzureichen. optisch gesehen ist es im Prinzip das gleiche, es ist eine Leitung. Also Schaltplatten kann man genauso malen wie bisher. Insofern ist es schön. Logisch gesehen ist es auch richtig. Ne? Logisch gesehen, ja, wenn der sagt, mach was, dann soll er loslegen, nicht wenn am Bus was vorbeirauscht. Ja, wäre eine Idee, es zu machen. Andere Variante könnte sein, man kann natürlich den IO-Decoder in der Liste der Callbacks irgendwie nach vorne sortieren. Dass sichergestellt ist, erstmal kommen der oder die IO-Decoder dran, dann können Sie Ihre Bits da richtig setzen und im zweiten Schritt werden die Callbacks von den angeschlossenen Geräten aufgerufen. Kann man sich auch überlegen. Nur da muss man natürlich irgendwie aufpassen, ja, dass der IO-Decoder sich da irgendwie vorher registriert oder dass er beim Registrieren sagt, du lieber Bus, ich registriere mich, aber pass auf, ich muss als Erster dran. Ja, da muss man halt die Registriermethode, die man da hat, irgendwie ein bisschen aufbohren mit so einem Priority Flag oder sowas. Jo, die haben wir schon. Gut, was noch gefehlt hat, war die Geschichte mit der IDT. Also ich hatte euch letztes Mittwoch das Bildchen an der Tafel. Es gibt die Interrupt Descriptor Tabelle und wir haben einen Pointer, der drauf zeigt. Gut, bei Intel ist es ein klein bisschen erweitert. Also es gibt einen Pointer auf den Anfang der IDT. Ja, allerdings schreibt man den nicht direkt in das Register, sondern die IDT ist ein Segment aus Sicht der Intel CPU. So wie ein Code-Segment, so wie ein Datensegment, so wie ein Stack-Segment ist auch die IDT ein Segment. Und Segment heißt, ja, wir haben einen Pointer auf den Anfang, die Adresse vom Anfang, und wir haben eine Länge. So, Segmente haben eine Länge, ihr kennt das. Und dementsprechend werden jetzt alle Anfragen an die IDT auch mit der Länge überprüft. Was heißt das? Ich kann hier in die Größe reinschreiben, sagen wir mal 16. Ja, was passiert jetzt, wenn Interrupt Nummer 17 kommt? Es ist erstens ein Fehler. Das ist ein Fehler, so wie wenn die CPU aufs Codesegment hinter die Länge zulangt. So, was kriegt die CPU in dem Moment? Oder was für eine Exception provoziert sie? Ja, sogenannte Privilege Violation. Ne? Du langst wohin, wo du nicht darfst. Privilege Violation. Was macht sie dann? Ja, dann versucht sie den Händler aufzurufen für Privilege Violation. Wenn ich jetzt hier eine 16 drinstehen habe und Privilege Violation ist eine 13, dann ruft er halt Händler 13 auf und legt auf dem Stack noch ab, ich konnte auf Segment Nummer 17 nicht zugreifen. Jetzt kann rein theoretisch das Betriebssystem Teile von der IDT nachladen und die Länge vergrößern. Oder kann das Programm abschießen und sagen, ja, du rufst dir Interrupts auf, die will ich nicht, die mag ich nicht, weg mit dir. Jo, also das ist im Prinzip die Größe. Achso, was passiert jetzt? Also Privilege Violation ist die 13. Was ist jetzt, wenn da eine 12 drin steht? Das ist ein sogenannter Double Fault. Was macht er beim Double Fault? Er ruft den Double Fault Exception Händler auf. Das ist die Nummer, lass mich lügen, 7 oder so. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja, dann guckt er halt wieder, ja, 7 haben wir die oder haben wir die nicht? Und was ist, wenn die 7 auch nicht da ist? Naja, erstmal hatten wir die Exception, dann haben wir einen Double Fault und dann haben wir halt den sogenannten Triple Fault. Und was macht man beim Triple Fault? Macht die Maschinen Reset. Also die CPU macht einen Reset oder sie signalisiert auch an die Umwelt Reset. Das ist so einer der möglichen eine der Möglichkeiten, wie man PC resetten kann. Eine unmögliche IDT generieren, ne? Pointer irgendwo hin, Größe 0 und dann durch 0 teilen, dann macht er einen Reset. Ja, normalerweise macht man einen Reset natürlich nicht auf diese Art und Weise, aber in der Linux-Welt oder auch in der Windows-Welt, wenn wir die Kiste sonst nicht tot kriegen beim Reset, letzte Möglichkeit, das geht immer. Sollte immer gehen. Jo, okay. Und wie lädt man jetzt so ein Segment? Ja, man lädt das Segment in dem Sinne, dass man sagt, also es gibt einen Befehl, load IDT. Das lädt jetzt nicht die IDT, sondern lädt das den Deskriptor für die Tabelle. Das heißt, das LIDT lädt diese zwei Werte von einer Adresse und die Adresse, die muss jetzt bei dem LIDT angegeben sein. Also ich sage, lad mal den Deskriptor von Adresse 95, dann lädt er von 95 die Größe und von 97 den Pointer. Und die zwei Werte stehen dann letztendlich in dem eigentlichen Register in der CPU und die zwei Werte werden dann genutzt, wenn dann eben irgendwann ein Interrupt kommt oder Exception. Ja, und dann haben wir noch, ja, wie sieht so ein Deskriptor aus? Und da seht ihr jetzt, dass er ein bisschen zerfreddelt ist. Ja, hat man ja schon. Ja, ursprünglich war es einfach ein Offset in einem Segment. Er soll den Segment-Deskriptor laden mit dem 16-Bit-Wert. Ja, ursprünglich geschiftet um 4, das war dann einfach die Basisadresse von dem Segment. Und innerhalb des Segments soll er halt den Offset aufrufen. Das hat dann natürlich bei 32-Bit nicht mehr gereicht. Also haben sie da hinten noch letztendlich 4 Byte dran geklebt. Da stehen jetzt unter anderem die 2 Bytes drin, die man braucht für die komplette 32-Bit-Adresse. Ja, und 2 Byte sind dann noch übrig. Und in die 2 Byte reingefummelt sind jetzt ein paar Bits. Einmal ein sogenanntes Present-Bit. Also ich kann auch sagen, ja, der Deskriptor für Interrupt 17, den gibt es nicht. So, wenn er jetzt auf Interrupt 17 zugreift, als System Call, als Exception, keine Ahnung, gibt es halt ein Double Fault. Und dann kann ich rein theoretisch im Double Fault Händler den passenden Händler nachladen, wenn man denn will. Ja, es gibt den Deskriptor Privilege Level, der ist dafür da zu sagen, ja, mit welcher Privilegierungsstufe muss ich mindestens laufen, damit ich diesen Händler aufrufen darf. Also man kann so Geschichten machen, dass man System Calls definiert, die aus dem Userland, also sprich aus Privilegierungsstufe 3 aufrufbar sind. Man kann aber auch sagen, ja, du musst mindestens in Privilegierungsstufe 2 sein, dass du diesen System Call machen darfst. Das kommt aus dieser Ecke der 4 Ringe. Ich kann für alle 4 Ringe unterschiedliche System Calls definieren, wenn ich dann möchte. Gut, in der Linux-Welt, Windows-Welt steht hier immer eine 3 drin für alles. Also jeder darf sowohl Interrupts, also bei Interrupts muss, ne? Dass der Interrupt nur aus Level 2 kommen darf, ist doof, wenn man da Level 3 geht, weil dann geht das nicht mehr, dann kriegen wir sofort einen Double Fault. Jo, dann gibt es das Interrupt Enable Flag, das haben wir neulich mal kurz diskutiert. Normalerweise, wenn das ein Interrupt-Deskriptor ist, dann muss hier eine 0 stehen. Na, in dem Moment, wo der Händler aufgerufen wird, muss das Interrupt Enable Flag auf 0 gesetzt werden, weil sonst wird der Interrupt-Händler durch sich selber sofort wieder unterbrochen. Das geht nicht. Wenn es allerdings eine Exception ist, die hier beschrieben wird, ne, Division durch 0, ja, dann sage ich auch, Division durch 0, dann soll er an eine Stelle in den Kern hüpfen, aber dann kann er durchaus Interrupts noch zulassen. Ne, der Exception-Händler für die Division durch 0, der kann durchaus unterbrochen werden, währenddessen können Interrupts weiterkommen. Jo, und dann gibt es noch das D-Flag. Ich frage mich nicht genau, was das heißt, Data Flag oder so, oder Data Size Flag. Da kommt die Info her, ob das Segment oder das, den Code, den er hier ausführt, da wo er hinspringt, ob das 16-Bit-Code oder 32-Bit-Code ist. Also standardmäßig also denkt euch mal sozusagen den oberen Teil komplett ausgenullt. Dann ist es ja sozusagen der alte 16-Bit-Deskriptor. Ja, der hat Interrupts immer ausgeschaltet. Der hat immer auf 16-Bit geschaltet. Der war von überall aufrufbar. Ja, und present. Einzige Ausnahme. Jo. Dazu Fragen. Also jetzt müsstet ihr alle Infos beieinander haben, die ihr braucht, um letztendlich euren kleinen PC in Interrupts beizubiegen.
Das, wenn man jetzt in die LED kommt, dann kommt man die Adresse, wo das Tabelle
Speicher, oder? Du kriegst die Adresse, wo die zwei Werte im Speicher sind. Und die lädst du dir dann und dann weißt du, wo die eigentliche Tabelle liegt, mit dieser Art Einträgen. Also standardmäßig kann es von diesen Einträgen maximal 256 Stück geben.
Und wenn ich jetzt mit IF sagt jetzt, ob er Interrupts ausschaltet, wenn er den betritt, oder was sagt IF genau?
Ja. Er verundet den Wert, der jetzt im Interrupt-Flag steht, mit dem da. Also sprich, wenn da eine 0 drin steht, schaltet er so aus. Wenn da 1 drin steht, dann lässt er sie so, wie sie waren.
Also wenn da eine 1 drin steht, dann können sich meine Interrupts beliebig schaffen. Also wenn ich da überall eine 1 reinschreibe, dann...
Eine 1 darfst du im Interrupt-Händler nicht reinschreiben, weil dann würde sich der Interrupt-Händler durch sich selbst wieder aufrufen. Ja, dann kommst du aus der Endlosschleife nicht mehr raus. Die CPU pusht dann ihren Zustand auf den Stack und fängt an, den Interrupt-Händler auszuführen. Aber bevor er die allererste Instruktion gemacht hat, der ist ja noch pending, du hast ja das Zeichen von der Serie noch nicht abgeholt, also ist der Interrupt immer noch da. Dann wird er wieder unterbrochen, sprich er pusht wieder seinen Zustand auf den Stack. Fängt den Händler neu an, weil der Interrupt pending ist, da explodiert dann nur das Deck, sonst passiert nichts mehr.
Macht es auch wirklich nur einsetzen für Interrupt-Händler, weil der CPU selbst erkennen kann, dass sie jetzt fern
sind. Bei Exception ist okay, bei System Calls ist okay. Ja, genau. Ja, also die zwei, da ist kein Problem. Die werden ja nur einmal angestoßen und sind dann in dem Sinne nicht mehr pending. Genau. Ja. Ich meine, das werdet ihr in dem Moment merken, wo ihr das simuliert. Dann wundert ihr euch, dass der Stack plötzlich kaputt ist. Wenn ihr das falsch macht, das Bit da nicht beachtet. Ja. Ja, okay, alles weitere letztendlich müsst ihr euch mal angucken in dem Intel oder AMD oder was Manual. Da stehen die ganzen Deskriptoren natürlich nochmal genau beschrieben. Jo, andere Fragen?
Die 4 Offset-Bytes, das ist dann die Adresse.
Das sind eigentlich. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, einen ARM-Prozessor hast, nicht AMD, ARM, dann würde in der Tabelle, da würden genau diese 4 Byte drin stehen und sonst nichts. Also von, ich sag mal, modernere Architekturen, die nicht so mit Segmenten und dem ganzen Zeugs rummachen, die haben da einfach die Adresse drin stehen als Parameter und das war's. Und die haben auch hier, also sie kennen alle so eine Art Load-IDT-Adresse, nur sie laden dann nicht Anfang der Tabelle und Größe der Tabelle, sondern sie laden einfach nur den Anfang. Und es gibt dann keine Größe, die hat immer die volle Größe und fertig. Also die meisten sind da einfach.
Ja,
Einmal im 16-Bit-Modus ist er natürlich ein bisschen kleiner, da sind die Einträge nur 4 Byte statt im 32-Bit-Modus 8 Byte. Rein theoretisch kannst du aber natürlich Platz sparen, also die Tabelle sieht immer so aus im Speicher. Die ersten 32 sind reserviert für Exceptions. Also Division durch 0, Page Fault, Privilege Violation, Breakpoint, Double Fault, Double Fault, Segment not present, Stack not present. Also benutzt werden zurzeit, glaube ich, die ersten, lass mich lügen, 18 oder so. Aber die ersten 32 hat Intel sich reserviert und hat gesagt, ja, die ersten 32, da werden wir nach und nach die Exceptions einbauen. Dann der Rest, keine Ahnung, N brauche ich für meine Interrupts. Wie viele Interrupts hat man heutzutage im System? Größenordnung. Also wenn man dann die alte PC-AT-Architektur hat, also ein AT hatte 2 PICs, jeder hat 8 Eingänge, wobei einer ist verkabelt mit dem, da hatte man halt 15 Interrupt-Möglichkeiten. Dann war N15, moderne Rechner haben im Prinzip einen A-PIC, der rein theoretisch mehr Möglichkeiten hat. Ist nur die Frage, ob man auch wirklich mehr braucht. So, jetzt kann man durchzählen, ich habe eine Platte, ich habe ein Netzwerk, ich habe eine Grafikkarte, ich habe eine serielle, vielleicht habe ich auch 2 serielle. Wenn man da mal durchzählt, über 16 kommt man normalerweise nicht. Es sei denn, man hat irgendeine Serial-Terminal-Karte in den Rechner eingebaut mit 16 seriellen Schnittstellen oder so, dann kommt man vielleicht mal drüber. Ich sage mal, das sind so normalerweise unter 32. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Hat dann da jede Platte ihren Interrupt oder so Festplatten-Controller?
Das kommt auf die Hardware drauf an. Also IDE, das alte ATA, also Parallel-ATA, da hat jeder Controller eine Interrupt-Leitung. An jedem Controller hängt halt Master und Slave, also die teilen sich dann prinzipiell einen Interrupt. Bei den neuen S-ATA-Platten, da hat jeder seinen eigenen Interrupt. Also wenn man da so einen, keine Ahnung, RAID-Server mit ordentlich was an Platten einbaut, dann hat man vielleicht auch mehr als einen. Ja, aber also Größenordnung, ne? Irgend sowas. Und was man dann normalerweise noch hat, ist genau ein System Call. Also im Linux-Fall ist das die 0x80. Und der Rest bis 0xFF wird nicht gebraucht. Und da kann man natürlich dann sagen, so man dann will, man kann den Platz eigentlich sparen und man gibt als Länge der IDT dann eben entsprechend an, was sind das? Das sind dann 0x81 mal 8 Byte. Ja, das muss ich auch angeben, weil es könnte natürlich irgendein Dödel jetzt im Programm auf die Idee kommen und dahin schreiben int 0x81. Ja, und wenn die Tabelle im Speicher aber jetzt da aufhört, ja, was macht er dann? Dann guckt er natürlich trotzdem dahinter nach, was soll ich denn tun, und springt dahin. Und das gibt natürlich dann einen grandiosen Abflug, wenn da nichts Sinnvolles drinsteht. Also entweder muss ich die Tabelle immer komplett aufbauen, eine Möglichkeit, oder ich baue sie so weit auf, wie ich sie brauche, aber dann muss ich die Länge definieren. Damit er dann eben seinen Dummelfall-Händler aufrufen kann, wenn jemand dahinter hinlangt. Ja, im Falle von so kleinen ARM-Prozessoren oder so, da wird die Tabelle einfach komplett aufgebaut und fertig. ARM-Prozessoren sind ein klein bisschen anders. Also von der, ich sage jetzt mal nur von der Idee her, die haben hier 31 Exceptions. Und dann ist da ein Platz dazwischen. Also das sind die Exceptions, das sind die Interrupts und dazwischen ist der eine System Call. Gut, und dann haben Sie also jetzt so die typischen ARM-Prozessoren, die haben hier nicht kleiner gleich, sondern die haben genau 32 Interrupts. Jo, okay. Genau, also der PIC liefert nur die Nummer. Die Nummer muss ich gegebenenfalls noch, also muss ich mit 8 multiplizieren, damit ich dann den entsprechenden Offset innerhalb der Tabelle kriege. Und dann noch den Pointer drauf addieren. Und dann habe ich die eigentliche Adresse, wo ich meine Deskriptor-Dinger daher kriege.
Wo ist jetzt genau diese Rückwärtskompatibilität? Also ich meine, die Quelleneinträge sind jetzt ja größer, als sie vorher waren. Das heißt, sie sind sowieso grundsätzlich inkompatibel.
Ja.
Wie ist denn dieses komische Format?
Das muss ich mich fragen. Also umstellen tust du das, wenn du switcht von Protected Mode in Real Mode, beziehungsweise zurück.
Aber das heißt, es hängt fest am Modus und ich muss da auch meine IDT dann ändern, direkt nach dem Moduswechsel. Achso, wie ist das denn? Lass du dir beim Moduswechsel die Interrupts aus, dann ändere ich meine IDT und dann, ja.
Genau.
Aber das ist ja prinzipiell inkompatibel, weil die Tabelle eine andere Zeilengröße hat. Also.
Frag mich nicht. Vielleicht hat man ein Stückchen Silikon. Ja, also hätte man, aus meiner Sicht, hätte man die Dinger schöner machen können. Okay, das Segment damit rein müssen im Intel-Fall ist klar. Dass ein 32-Bit-Offset rein muss, ist klar. Dass das mit rein muss, sämtliche anderen Prozessoren sparen sich das.
Auch das Segment müsste nicht unbedingt rein, wenn ich einfach sagen, alle Interrupts müssen im gleichen Segment.
Ja, verschenkst du halt Flexibilität für dein Betriebssystem.
Also, ich meine, das irgendwer nutzen würde.
Das gilt für die gesamte x86-Segmentierung. Ne?
Ja. Ne? Also, ja. Ich habe es euch erklärt, wie es ist. Die Weisheit der Intel-Ingenieure, die kann ich euch nicht erklären.
Sie wollten sich halt die Tür offen lassen, dass man Multics drauf ausführen kann.
Okay, gut. Also, soweit dann Info, was ihr braucht für die nächste Aufgabe. Dann könnt ihr weitermachen. So, und jetzt geht's dann da weiter. Jo, neues Kapitel, neues Glück. Nächste Kapitel heißt Hardware-basierte Virtualisierung. Also was wir bisher hatten, war sozusagen der Interpreter, ne, der emuliert irgendwelche Instruktionen. Und wir hatten Just-in-Time-Compiler, dass wir das ein bisschen beschleunigen. Jetzt kommt eine prinzipiell andere Idee, nämlich die Idee, ja meistens simuliert man einen PC auf dem PC. Das ist so, ja, warum mache ich das? Zum Beispiel, weil ich gerne mal ein Windows-System unter Linux testen will oder Linux unter Windows. Das ist so der Standardfall überhaupt im Moment. Ähnlich könnte man sagen, naja, sagen wir mal, ich habe einen Spark-Prozessor oder eine Sun Workstation. Ja, wenn ich jetzt irgendwelche Netzwerkgeschichten ausprobieren möchte, dann hätte ich gerne noch eine Sun Workstation. Ja, was würde ich dann simulieren? Dann würde ich Spark-Prozessor auf Spark-Prozessor simulieren. Also wieder die jeweils gleiche Architektur. Ja, und da kann man doch sagen, ja eigentlich die Host-CPU, die kann sich doch selber super gut simulieren. Die kann eigentlich keinen Fehler machen. Wir haben uns jetzt beim Interpreter oder beim Just-in-Time-Compilen ja ganz viel Mühe gegeben, diese blöden Bits nachzumachen, dass sie alle richtig sind und die Rechnerei so, dass sie möglichst richtig ist und bei allem immer noch Gedanken gemacht, dass das ja möglichst schnell sein soll. Ja, bei der Host-CPU kann man sagen, die simuliert sich in Echtzeit perfekt selber. Ja, also Idee, wir nehmen jetzt die Host-CPU und sie soll sich selber separieren. Gut, das ist jetzt irgendwie logisch, ne? Also das eine macht eine große Einschränkung. Bisher war uns das wurscht, welchen Typ Rechner wir auf welchem anderen Typ Rechner simuliert haben. Das, ne, ich konnte bisher Spark auf PC simulieren und umgekehrt oder ARM-Prozessoren, Motorola, völlig wurscht. Jetzt geht nur noch diese CPU, kann ich jetzt nur noch auf der eigenen simulieren. Gut, das gilt jetzt einmal im Sinne von ja, x86, geht nur noch auf x86, aber das ist noch mehr eingeschränkt. Was ist dann noch eingeschränkt? Naja, beispielsweise, wenn die Host-CPU so Geschichten wie MMX hat, dann kann sie auch MMX perfekt simulieren. Wenn sie SSE hat, perfekt. Aber wenn sie es nicht hat, dann geht es auch nicht. Ich kann nicht einmal innerhalb der x86-Welt irgendwas einschränken und oder erweitern. Ja, und das, was wir uns jetzt überlegen müssen, ist Folgendes. Wir müssen jetzt irgendwie sicherstellen, dass alles, was eine laufende virtuelle Maschine anpacken kann, ja, was kann sie anpacken? Sie kann im Prinzip Daten im Speicher anpacken, sie kann I/O-Geräte anpacken. Ja, sie kann ja jetzt einen Move machen auf Grafikkarte oder sie kann ein InB von Platte oder ja, alle solche Geschichten kann sie im Prinzip machen. Die darf sie natürlich nicht tun. Sie soll rechnen, sie soll auf eigenen Speicher zugreifen, keine Frage. Aber aus der virtuellen Maschine rauslangen im Sinne von InB, OutB oder Memory nach Grafikkarte hin und zurück, Finger weg. Ja, da müssen wir uns jetzt irgendwas ausdenken, dass wir sagen können, dass wir kritische Instruktionen irgendwie ausfiltern und dann halt doch wieder so emulieren, wie wir es bisher gemacht haben. Ja, was müsste man beispielsweise ausfiltern? Also InB, OutB habe ich schon gesagt. Ne? Wenn da ein InB kommt, dann müssen wir diese Simulation in dem Moment sozusagen unterbrechen und das InB irgendwie simulieren, dass er es nicht von der echten Platte holt, was er lesen will, sondern dann von der simulierten Platte. Ja, was müssen wir noch ausfiltern? Ja,
ja, das, was irgendwie Memory Management ist,
ja,
das Betriebssystem sollte nicht mehr so der echte MMU verändern können, zumindest nicht global.
Ja, ne, also so Geschichten CR3, also dieses Page Table Basisregister, Finger weg. Wenn er da drauf zugreift, schreibend, lesen, dann Bremse reinhauen und händisch simulieren. Was meinst du mit Interrupt rausfiltern? Das hätten wir gern, ja. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob du das Richtige meinst. Aber also es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall schon mal. Also wenn in der Anwendung ein System Call steht, ja, der System Call soll natürlich nicht ans Host-Betriebssystem gehen, sondern der soll ja ins Gastbetriebssystem gehen. Aber normalerweise, wir haben uns ja gerade das angeguckt hier mit der Tabelle, ja, und wenn int 80 kommt, dann springt er dahin, was da steht. Da soll er aber nicht hin, ne? Er soll ja ins Gastbetriebssystem. Ja, aber du hast schon recht, ne? Also die System Calls beispielsweise muss man ausfiltern.
Die ganzen Interrupts müssen wir dann irgendwie filtern oder auch nicht filtern. Also müssen wir zum einen brauchen wir ja irgendwie eine virtuelle Hardware, die auf der Interrupt Descriptive Table vom Gast was macht, genauso wie die System Calls, aber andererseits will ich nicht, dass wenn jetzt von der echten Hardware ein Interrupt kommt, der Händler aus der virtuellen Maschine aufgerufen wird von deren Descriptive Tables. Das wäre ungut.
No? Okay, also Interrupt.
Mehr Interrupts. Wenn die virtuelle Maschine die Interrupts ausschaltet und einen Halt ausführt, dann will ich meinen Host vielleicht doch noch weiter ausführen.
Ne? Also das ist auch noch so ein Punkt, please die Finger weg. Ne? Die virtuelle Maschine darf ein Kli nicht machen. Weil wenn sie dann in eine Endlosschleife gerät, warum auch immer, irgendwie kaputtes Betriebssystem oder so, dann hängt mein ganzes System. Das will ich nicht. Ne? Das ist nicht der Witz einer virtuellen Maschine. Okay, also wir haben gesehen, es gibt hier einen ganzen Sack voll kritische Instruktionen, die man irgendwie raussortieren muss. Eine Ecke ist die mit den Interrupts. Exception System Calls, die sollen nicht an die echte Maschine gehen, sondern die sollen an die virtuelle Maschine gehen. Ich darf aber natürlich trotzdem nicht irgendwie, ne, wir hatten gerade eben die Instruktion LIDT. LIDT, Finger weg. Ne, ich darf natürlich nicht vom Gastgeber die System Call Tabelle und Interrupt Tabelle umbauen. Also die ganze Geschichte Interrupts, Finger weg. Und wie du gesagt hast, MMU, Finger weg. InB, OutB oder Move nach Grafikkarte oder so, Finger weg. Kann man sich noch weiter überlegen, es gibt noch eine Handvoll mehr. Die Dinger müssen alle in irgendeiner Form ausgefiltert werden, also ausfiltert im Sinne von davor bremsen wir mal, machen irgendwas Simulationsmäßiges, ne? Wir machen dann eben so ein Kli in Simulation. Wobei, da merken wir uns dann nur irgendwie, ja, wir tun so, als wären die Interrupts aus. Wir machen es aber nicht wirklich aus. Und danach, ja, dann überspringen wir sozusagen die eigentliche Kli-Instruktion im Instruktionsstrom und danach machen wir halt weiter. So die Idee. Jo, die Idee an sich ist überhaupt nicht neu. Die gibt es schon seit 1974, also schon lange, lange vor Zeiten, wo man sowas als virtuelle Maschine bezeichnet hat. Was jetzt ein bisschen neuer ist, wobei jetzt so neu auch nicht, weiß gar nicht, wie alt es inzwischen ist, so Größenordnung 10 Jahre. Da gibt es jetzt von AMD bzw. Intel Erweiterungen für die Intel bzw. AMD Prozessoren. AMD nennt das Pacifica, Intel nennt das Thunderpool Technik. Unter der Haube praktisch identisch. Jo, das sind Erweiterungen, die letztendlich es zulassen, kritische Instruktionen auszufiltern. Also was ich eigentlich nur machen kann mit diesen Erweiterungen, ich kann sozusagen anknipsen und sagen, pass mal auf, lauf einfach, rechne, wie du es bisher gemacht hast. Nur bei so besonderen Instruktionen, da haust du Bremse rein und machst so eine Art Exception und im Exception-Händler simulieren wir dann. Und wenn man der Exception-Händler fertig ist, dann springen wir wieder zurück. Dann kannst du weiterrechnen, ganz normal, aber hau die Bremse rein vor der nächsten kritischen Instruktion. So, da ist so die Idee von diesen zwei Erweiterungen. Jo, mal gucken, was ihr alles raussortiert habt. So, also einmal die Interrupt-Geschichten, wieder hier. InB, OutB haben wir gesagt, geht nicht. Ein Move irgendwas nach Kontrollregister geht nicht. Ja, mit Kontrollregister könnte man nämlich beispielsweise diese Erweiterung wieder ausschalten. Das wollen wir natürlich in der virtuellen Maschine nicht. Mit den Kontrollregistern könnte man aber auch vom Protected Mode in Real Mode umschalten und solche Geschichten wollen wir nicht. Also die darf man nicht so ungefiltert tun. Ja, das ist eine besondere Instruktion. Hatten wir, glaube ich, irgendwann schon mal. Popfleck kann man sowohl im Systemmodus als auch im Usermodus benutzen. Funktioniert ein klein bisschen anders. Im Usermodus restauriert sie nur die Condition Codes und alle anderen Flecks werden ignoriert. Beispielsweise auch das Interrupt-Fleck. Das kann man damit versuchen zu setzen, das kann man auch sein lassen. Er tut es einfach nicht. Er geht drüber hinweg und schmeißt das Interrupt-Enable-Fleck einfach weg. Restauriert er nicht. Im Supervisor-Modus rekonstruiert er das Interrupt-Fleck. Ja, sprich, die ist auch eine kritische Instruktion, allerdings nur im Kernel oder ja, Supervisor. Jo, in der Intel-Welt gibt es noch weitere, so SIDT, SGDT und so weiter. Also gerade eben haben wir uns unterhalten über LIDT. Ja, LIDT heißt Load Interrupt Descriptor Table Register. Das heißt, da lädt er was da rein. Die Dinger sind sowieso tabu, könnt ihr euch vorstellen. Also ich darf die IDT vom Gastgeber nicht ändern. Gut, da kriege ich sowieso auch im normalen Fall schon ein Privilege Violation. Allerdings die SIDT und SGDT, also es gibt die gleiche Tabelle nochmal für die Segmente, also Datensegment, Codesegment und so weiter. Die Pointer darf ich auslesen, auch im User-Modus. Fragt mich nicht, warum Intel das im User-Modus zugelassen hat. Warum muss ich als User-Programm wissen, wo im Betriebssystem die Interrupt-Descriptor-Tabelle liegt? Geht mich eigentlich einen feuchten Kehricht an, aber gut. In diesem Falle müssen wir natürlich aber trotzdem, wenn wir das jetzt in diesem ganzen Interrupt-Kram simulieren, müssen wir auch das Auslesen emulieren. Ne? Weil wenn ich da simuliere, dass ich da was reinschreibe, dann schreibe ich es ja nicht ins echte Register. Sprich, dann kann ich aus den echten auch nicht den simulierten Wert rauslesen, sondern dann muss ich an der Stelle auch wieder bremsen und die Simulation anwerfen. Gut, ja, und alle anderen Befehle sind im Prinzip problemlos, die soll er halt machen. So die Idee. Jo, wenn ihr euch jetzt mal irgendeinen Code anguckt, das wäre jetzt, was war das? Ja, ich möchte einen Puffer auslesen, der während eines Interrupts beschrieben wird, also so ein typischer Tastatur-Interrupt kommt. Der fügt was in den Puffer ein, ja, und ich habe hier eine Methode, um aus diesem Puffer, Zeichenpuffer, irgendwie ein Byte wieder auszulesen. Was macht er typischerweise? Ja, er pusht die Flex, und mit dem Pushen der Flex schreibt er auch das Interrupt Enable Flag, dann schaltet er den Interrupt aus, damit für den Rest der Methode keine Interrupts mehr entgegengenommen werden, sprich, ich kann jetzt problemlos aus dem Puffer auslesen, es stört mich keiner. Ja, und am Ende kommt irgendwie ein Pop-Flag. Was macht das? Naja, das restauriert die Flags, die da oben gesichert worden sind. Unter anderem das Interrupt-Enable-Flag. So, und dann kehre ich zurück zum Aufrufer mit dem einen Zeichen, was ich mir aus dem Puffer rausgeholt habe. Eine normale Intel-CPU, der ich das jetzt gebe und sage, lass mal laufen, im User-Mode, die würde an der Stelle treppen. Ja, Push-Flag macht sie noch, kein Problem, kann ich im User-Mode machen. Allerdings ein Cli, da sagt sie, nö, ja, Cli darfst du nicht. Gut, jetzt wäre ich an der Stelle im Exception-Händler, Privilege Violation. Da könnte ich jetzt sagen, ja, wenn ich jetzt im Privilege Violation-Modus bin, dann könnte das ja sein, weil ich im User-Mode laufe, statt wie eigentlich echt im System-Modus. Gut, dann kann ich angucken, wo zeigt mein EIP hin, der ist ja auf dem Stack gepusht. Dann sehe ich, ach, der zeigt auf ein Cli. Dann simulieren wir mal ein Cli, also wir merken uns, wir tun so, ne? Interrupts sind ausgeschaltet. Dann könnte ich mit IRET aus dem Exception-Händler, aus diesem Privilege-Violation-Händler zurückspringen. So, dann macht er hier ganz normal weiter. Ja, und das Dumme ist, da unten wird er nichts tun. Weil er hier keine Privilege Violation kriegt, weil das Pop-Flag im User-Modus funktionsfähig ist. Sich allerdings anders verhält, als man es gewohnt ist. So, und das ist jetzt eben das Problem, dass an dieser Stelle funktioniert es nicht ohne diese Thunderpool Pacifica Erweiterung. Wenn ich nämlich die anknipse, dann generiert auch das Pop-Flex so eine Privilege Violation. Jo, jetzt gibt's, wir haben uns gerade eben einen Sack voll angeguckt, verschiedene kritische Instruktionen, die wir alle irgendwie ausfiltern müssen. Die Frage ist, was wollen wir dann tun, wenn wir so ausgefiltert haben? Ja, Ja, bei In, B, Out, B kann man sagen, das ist ja typischerweise eine Ausgabe. Die wollen wir nicht so machen, wie das Programm eigentlich tut. Ne? Ich will jetzt nicht, dass er meinen Interrupt-Controller umprogrammiert, und ich will auch nicht, dass er die Farben von meiner Grafikkarte umändert, sondern ich möchte jetzt das irgendwie simulieren, dass er den Interrupt-Controller von der virtuellen Hardware ändert und die Farben von der virtuellen Grafikkarte ändert. Ja, okay, also da haben wir praktisch das, was wir vorher hatten, so mit unserem Bus, und an dem Bus hängen jetzt unsere verschiedenen I.O.-Geräte, kann ja auch noch eine Grafikkarte dran. Den Teil, den müssen wir jetzt wieder simulieren. Ganz normal, wie wir es bisher auch gemacht haben. Jo, Keys D. In dem Sinne, simulieren wollen wir da eigentlich gar nichts. Was soll passieren bei einem Key? Eigentlich nichts. Wir wollen es eigentlich ja nur merken, ja, Interrupt sind aus. Beim Key merken wir uns, Interrupt sind wieder an. Die CPU schickt die Interrupts ja sowieso nicht selber. Das heißt, wir merken uns eigentlich nur noch, ob die Interrupts an sind oder nicht. Naja, und wenn wir jetzt die hintere Hardware, also den I.O.-Teil simulieren und der CPU jetzt einen Interrupt schicken, dann gucken wir uns dieses gemerkte Fleck mal an, ob wir die CPU jetzt interrupten oder nicht. Ja, so ein Move irgendwas nach Kontrollregister. Im Prinzip natürlich das Ganze auch wieder zurück. Also lesen aus dem Kontrollregister. Ja, eigentlich wollen wir das, dass er das so macht. Ja, er muss natürlich seine MMU umprogrammieren können. Er muss natürlich in der virtuellen Maschine auch Protected Mode und Real Mode und diese ganzen Geschichten einstellen können. Das soll er im Prinzip auch schon so machen, allerdings müssen wir irgendwie noch einen Daumen drauf haben, so nach dem Motto, darf er das dann auch? Also Beispiel, wenn er was in das Page-Table-Basisregister schreibt, das muss er im Prinzip schon dürfen, ne? Er muss schon reinschreiben dürfen, dass er jetzt eine neue Page-Tabelle hat, aber wir müssen irgendwie überprüfen, ob die Page-Tabelle eine Page-Tabelle ist mit seinen Seiten drin, oder ob er sich da Seiten eingetragen hat, die irgendwie zu einer anderen virtuellen Maschine gehören. Und dann darf er natürlich nicht. Das heißt, an sich machen wir schon das, was er da will. Nur haben nochmal einen Daumen drauf und gucken, ob er da auch keinen Blödsinn macht mit anderen virtuellen Maschinen. Beziehungsweise mit dem eigentlich echten Betriebssystem. Ja, jetzt haben wir ein kleines Beispiel auch noch dazu. Also ich kann durch bestimmte Bits in Kontrollregistern kann ich die Floating Point Unit ein- und ausschalten. Kann ich gerne tun. Nur wenn ich sie einschalte, muss ich eventuell noch die Register, die da drin sind, von einer anderen virtuellen Maschine in Sicherheit bringen. Und dann kann er sie benutzen.
Was mache ich jetzt eigentlich mit der MMU? Also ich nehme an, das Hausbetriebssystem will ich in den Adressraum, den meine Virtual-Maschine hat, da hat nicht einhalten, weil sonst habe ich ein Problem. Also das will ich da eigentlich nicht haben, aber ansonsten habe ich ja auch quasi einen eingeschränkten physikalischen Adressraum, den die Maschine nutzen kann. Den muss ich ja hier auch irgendwie vermitteln. Also
ja.
Problematisch, oder?
MMU kommt noch gleich ein extra Kapitel. Da müssen wir uns noch eine Weile drüber Gedanken machen. Das ist also erstmal nur die Idee, er darf nur seine Seiten eintragen. Woher er weiß, dass das seine sind und nicht die von jemand anderen, ist noch eine andere Geschichte. Jo, okay. Was gibt es jetzt als Zustände? Naja, Zustände gibt es einmal den, ich sag mal, ganz normalen Zustand, so wie ihr die CPU bisher kennt. Sie weiß von Pacifica Thunderbolt nix. Und das ist auch der Standardzustand, wenn die CPU resettet. Es gibt jetzt zwei extra Instruktionen, mit denen kann man die Erweiterung anschalten, beziehungsweise man kann die Erweiterung auch wieder ausschalten. Ja, wenn sie dann in diesem Zustand sogenanntes VMX-Root ist, dann kann sie prinzipiell so virtuelle Maschinen starten oder auch nicht. Ne? Kann sie halt tun, kann sie sein lassen. Die gestarteten virtuellen Maschinen, die laufen dann in dem sogenannten VHMX Non-Root-Zustand. Ja, was ist der Unterschied dazwischen? Ja, das ist sozusagen der, wie soll ich sagen, der Modus, um die virtuellen Maschinen zu verwalten, um sie zu starten bzw. weiterlaufen zu lassen. In dem Zustand dürfen die virtuellen Maschinen laufen, aber sie dürfen beispielsweise keine anderen starten. Und sie dürfen auch keine anderen abbrechen und sie dürfen auch nicht auf Register oder sowas von anderen virtuellen Maschinen zugreifen. Ja, und aus dem Modus komme ich halt mit so einem Exit-Event wieder raus, genau dann, wenn er auf irgendeine kritische Instruktion stößt. Kritische Instruktion oder wann muss er auch zurückkehren? Drei Möglichkeiten. Genau. Also wenn er, sagen wir mal, er ist beispielsweise hier oben und rechnet Pi auf 1000 Stellen und der echte Benutzer tippt eine Taste, sprich da kommt ein Tastaturcode von Tastaturcontroller, dann soll er aus dem Non-Root-Modus raus in den Root-Modus, dann kann der Interrupt-Händler ablaufen, dann kann er sich seinen Tastencode vom Tastaturcontroller abholen, in irgendeinen Puffer legen. Und dann kann er mit VM Resume sagen, naja komm, hier kannst du Pi auf die nächsten 1000 Stellen berechnen. Interrupts. Also kritische Instruktionen, Interrupts, was haben wir noch? Ja, gehört auch sozusagen zur Klasse der Interrupts. Ja, im Sinne von Timer. Die virtuelle Maschine soll eine Weile rechnen, aber nicht unendlich lange. Wir haben ja vielleicht noch andere virtuelle Maschinen, die auch noch rechnen wollen und vielleicht auch noch ein echter Benutzer mit einem echten Programm. Also die Maschine darf dann mal, keine Ahnung, eine Millisekunde und dann soll sie aufhören und dann läuft irgendwie ja, beispielsweise eine andere virtuelle Maschine oder ein anderes ganz normales Waldumwiesen-User-Programm. Ja, und noch einen Punkt haben wir. Ja, beispielsweise, wenn Sie mit irgendwelcher Art von Move-Instruktion, Load-Store, wenn Sie auf Speicherbereiche zugreift, auf die Sie nicht zugreifen sollen. Typisches Beispiel, Grafikkarte. Also Grafikkarte an sich soll sie natürlich schon zugreifen können, wie kriegt man sonst Pixel auf die Grafikkarte. Aber Sie sollen natürlich nicht auf die echte Grafikkarte zugreifen, sondern wir müssen das mitkriegen und das emulieren, dass es in unsere Grafikkarte geht. Also auch bei Page-Faults, jetzt allerdings spezielle Art von Page-Fault-Händler, da soll er auch zurückkehren.
Wir wollen ja auch grundsätzlich, dass jede Form von Privilege-Violation in der virtuellen Maschine nicht die Betriebssystem-Händler von unserem Host-System triggert. Oder? Die sollen ja eigentlich alle in unserer virtuellen Maschine anwendet werden.
Ja, das ist noch, okay, käme gleich eine Folie, aber das können wir gleich mal machen. Wie schaut denn das aus? Das ist ein gutes Beispiel, wenn da oben jemand auf die Idee kommt und macht irgendwas, sage ich mal, was Böses. Oder macht einen Pagefault oder teilt durch Null oder ne, irgendein Quatsch. Was soll da passieren? Ja, eigentlich soll er natürlich nicht vom echten Betriebssystem den Divisions durch Null Händler aufrufen. Weil der weiß ja gar nicht, was da für eine Applikation läuft im Moment in der virtuellen Maschine.
Division durch Null ist aber nochmal ein spezieller Fall, weil das ist ja eigentlich, das wäre ja eigentlich eine Sache, die wir aus Performance-Gründen einfach von dem Divisions durch Null Händler in unserem virtualisierten Betriebssystem behandeln. Also wir haben einmal die Dinge, die in unserem virtuellen Betriebssystem eigentlich völlig ohne Einwirkung von außen gelöst werden können. Das sind irgendwie Divisionen durch Null, Syscall, solche Sachen. Dann haben wir die Dinge, die unsere virtuelle Maschine für uns lösen soll und auch nicht unser Hostbetriebssystem.
Hm. Ja, also, du hast recht, da gibt es irgendwie so zwei Klassen. Etwas, was die virtuelle Maschine selber lösen soll, System Call, ja, das soll ja nicht ans echte Betriebssystem gehen, sondern an das virtualisierte. Division durch Null, also irgendwelche Exception, die da irgendwelche User-Applikationen in der virtuellen Maschine auslösen, das soll auch das virtuelle Betriebssystem lösen. Haben wir nichts mit am Hut. Das gleiche gilt auch für Privilege Violation im Sinne von, ja, wenn wir in der virtuellen Maschine sind, im User-Modus, und da macht irgendjemand merkwürdige Dinge, in B, out B, was er im User-Modus ja nie darf, dann möchten wir, dass er eine Privilege Violation kriegt, und da soll bitteschön auch das Betriebssystem da oben regeln. Weil das ist ja auch eine Anwendung in der virtuellen Maschine. Aber wir haben natürlich jetzt noch andere Arten, so, ja, auch so eine Art Privilege Violation. Wenn ich jetzt hier im Kernel-Modus, im virtuellen Kernel-Modus bin und dann ein InB mache, ja, dann dürfte eine echte Maschine das ja, aber in unserem Falle nicht. Und dementsprechend steht jetzt hier auch nicht dran, das ist eine Privilege-Violation und deshalb kommen wir raus, sondern das heißt jetzt eben dann Exit-Event. Das ist, also wie ich es vorhin erklärt habe, im Prinzip eine Privilege-Violation, allerdings jetzt mit ein klein bisschen anderer Semantik. Wir kommen mit so einer Art Privilege Violation zurück, die es in echt nicht geben würde. Wenn wir im Kernel-Modus laufen, in dem machen, wäre das in echt völlig in Ordnung. Aber im Sinne von einer virtuellen Maschine ist es nicht in Ordnung und dann kehren wir halt zurück an der Stelle. Ja, und wie schaut es mit Interrupt aus? Ja, du hattest es vorhin schon gesagt. Interrupt ist jetzt wieder was Spezielles. Bei Interrupts kehren wir immer zurück. Das, die Interrupts von der echten Hardware gehen die virtuelle Maschine nichts an. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegt jetzt die echte Maschine, nee, die virtuelle Maschine Interrupts her? Weil so, den einen oder anderen bräuchte sie ja dann doch mal, ne? Von der virtuellen Platte und von dem virtuellen Tastaturcontroller und wie sie alle heißen. So eine Art Signal müssen wir jetzt der virtuellen Maschine zustellen. Die Frage wie? Also unser User-Programm, was jetzt die virtuelle Maschine bildet, würde ein SIG-IO zum Beispiel kriegen. Also wie läuft es ab? Sagen wir mal, wir rechnen Pi auf 1000 Stellen und der Benutzer, der echte Benutzer, drückt Ctrl-C. Und die Maus ist im Fenster von der virtuellen Maschine. Dann soll ja das Ctrl-C auch in der virtuellen Maschine ankommen. Ja, der echte Interrupt führt dazu, dass er aus der virtuellen Maschine rauskommt. Was passiert hier? Na, hier macht er seinen eigentlichen Interrupt-Kram. Ne? Hier aus der Tabelle Interrupt Nummer 23 rauskramen. Ausführen heißt, er packt das Zeichen vom Tastaturcontroller in irgendeinen Puffer. Ja, die Simulation hat sich registriert mit so einem SIG-IO, ne, kriegt ein Signal, wenn dann an dem Deskriptor sich was getan hat. Ja, was macht die Anwendung? Die Anwendung merkt sich, meine virtuelle Maschine muss einen Interrupt kriegen. Ja, und wie kriegt sie einen Interrupt? Sie kriegt einen Interrupt, ich kann nämlich hier beim Launch, beim Launch heißt, das ist sozusagen der Reset, beim VRM Resume kann ich einen Parameter mitgeben, nämlich lauf weiter ohne Interrupt, beziehungsweise lauf weiter mit Interrupt Nummer 23. Ja, und dann kann der, jetzt kriegt er hier die 23 und dann soll die virtuelle oder virtualisierte CPU aus ihrer Tabelle den 23. Eintrag und so weiter und dann da entsprechend weiterrechnen. Also dieser Interrupt-Acknowledge-Zyklus sozusagen, der geht jetzt einmal hier im Kreis. Ne? Der eigentliche Interrupt wird gemeldet, damit verlässt er die virtuelle Maschine, macht irgendwas unter der Haube und kehrt zurück mit dem, was er sonst vom Pick gesagt gekriegt hätte. Und dann kann er sich ja, aus dem virtuellen Tastaturcontroller halt sein Zeichen holen. Das ist jetzt wieder ein InB, ne, typischerweise. Und das InB, das kriegen wir wieder mit. Da kehrt er dann ja wieder zurück und sagt, ich will ein InB von Adresse Tastaturcontroller. Dann können wir ihm wieder Tastaturcontroller virtualisiert sagen, naja, das ist jetzt der Wert, keine Ahnung. Und jetzt kannst du weiterlaufen. So, dann hat er innen seiner virtuellen Maschine diesen Tastaturcode gekriegt und kann in der virtuellen Maschine dann mit IRET aus seinem Signalhändler wieder raus oder seinem Interrupthändler raus und kann dann mit seinem Ding da weiterrechnen. So, also das ist so die Idee, wie man da mit Interrupts weiterlaufen kann. Jo, also hier so die Zusammenfassung, VM Launch. Ja, damit starte ich das allererste Mal eine virtuelle Maschine. Soll heißen, er läuft los und macht als erstes ein Reset. Das, was die echte Maschine machen würde bei einem Reset. Ja, also Register löschen, Instruction Pointer auf FFFF0 setzen und so weiter. Jo, bei einem Resume, beim Exit, da schreibt er praktisch seinen aktuellen Zustand, sein Register irgendwo hin. Und bei einem Resume kann er die wieder laden und damit weitermachen. Jo, Exit. Wann tritt ein Exit auf? Ja, Exit typischerweise so bei diesen bei diesen kritischen Instruktionen. In, Out, Halt und wie sie alle heißen. Und letztendlich steht in dem, was er dann abspeichert, also in dem Zustand, den er abspeichert, in dem er gerade ist, steht irgendwie drin, warum er zurückkehrt. Ich kehre zurück, weil Interrupt aufgetreten. Oder ich kehre zurück, weil ne, hier irgendeine aussortierte Instruktion drangekommen ist. Jo, gut, der aktuelle Zustand wird bei einem Exit rausgeschrieben, irgendwohin, und bei einem Resume halt entsprechend wieder geladen. Jo, dann gehen wir die einzelnen Dinger mal durch, wie man sie virtualisieren kann. Also InB, OutB haben wir gesehen, die müssen abgefangen werden. Ich darf nicht auf die echte Maschine zugreifen. Oder doch? Macht das Sinn, dass ich auf echte Register zugreife?
Mist wäre, wenn ich für jedes Byte, das ich da rein und raus einen Haufen.
Also das kann sehr wohl Sinn machen, genau aus dem Grund. Ich habe auch schon mal Beispiele dafür gesehen. Also irgendjemand hatte mal mich angerufen, wie war das jetzt noch? Ich kriege das Beispiel zusammen. Also der hatte irgendwie so eine spezielle Steckkarte in seinem Rechner. Und mit der Steckkarte wurde irgendein Roboter angesteuert, irgendwo proprietär, keine Ahnung, Zeugs. Er wollte seinen Rechner gern auf Linux umbauen, weil die Software, die er eigentlich verwenden wollte, ist Linux-Software. Allerdings für sein Roboterchen war immer noch Windows-Zeugs. Ja, und da war jetzt die Idee, dann bauen wir doch eine virtuelle Maschine zusammen, die alles virtualisiert, nur I.O. mit dieser speziellen Roboterkarte soll er bitteschön machen. Dann kann ich mein Windows laufen lassen und Windows hat dann vollen Zugriff auf diese Roboterkarte. Sprich, Windows kann da 1:1 die Arme bewegen oder was er da wollte. Und das Ganze läuft schön brav in einer virtuellen Maschine auf einem Linux-Rechner. Genau für den Zweck gut, weil. Also man hätte natürlich hier InB, OutB auch für diese Roboterkarte abfangen können. Aber erstens, Performance, ne, kostet. Habt gesehen, jedes Mal ne, muss ich durch diesen Zyklus da durch. Zustand abspeichern, simulieren, Zustand wieder laden. Da ist jedes InB, OutB teuer. Das sind dann, keine Ahnung, jeweils, ich sag mal so Größenordnung, 40 Memory-Store-Befehle, um den Zustand abzuspeichern. und hinterher 40 mal so ein Load für Register. Das sind dann also Größenordnung 100 Speicherzyklen für jedes In-B-Out-B. Performance-Problem und vor allen Dingen das nächste Problem, ja, wenn ich das dann simulieren will, dann muss ich wissen, was das Ding tut. Und gerade so proprietäre Karten von irgendwelchen Herstellern, die jetzt da beispielsweise so einen Roboter ansteuern, da kriegt man keine Info. Da ist das viel einfacher, man reicht sie durch, die virtuelle Maschine kann direkt drauf zugreifen, dann funktioniert das.
Wenn die Karte aber schließlich ein Memory-Mapped-IO macht, wird es noch sehr viel interessanter, oder? Dann brauche ich noch eine IO-MMU, auf der ich flüssig hochprogrammieren muss, damit das transparent ist. Also
Nein, das wäre sozusagen der zweite Punkt hier.
Ja,
so generell, Move auf IO-Geräte muss ich eigentlich abfangen, Grafikkarte Beispiel, ne? Aber ich muss es nicht notwendigerweise tun. Aufpassen, das hatten wir ja vorhin schon, muss ich dann, wenn irgendwas nach CA3 geschrieben wird, also wenn die MMU umprogrammiert wird, dann muss ich ihm diese Pages, die dazu diesem speziellen Gerät gehören, die kann ich ihm ja direkt geben. So ähnlich wie hier bei dem In-B-Out-B. Normalerweise muss ich abfangen, aber ich kann es ihm eventuell auch erlauben. Move-Befehle auf I.O. normalerweise abfangen. Wenn ich will, kann ich es ihm aber auch erlauben mit der MMO.
Aber du wirst aber auch noch abenteuerlicher, weil das Gerät an sich ja auch bitte noch DMA macht. Also das Gerät könnte ja auch noch schreiben.
Dann wird es kritisch. Ja, dann wird es definitiv kritisch. Da haben wir noch eine Folie irgendwann später für. Genau.
Also Move geht eigentlich immer durch den Befehl. Könnt ihr natürlich dann als Pagefile auslösen und dann haben wir die Behandlung, die wir schon machen.
Genau. So die Idee. Jo, also, ne, also Virtualisierung im Prinzip kein Problem. Ihr kennt das, wie es so funktioniert. Die Exceptions gibt es eigentlich bei allen relevanten CPUs. Im Kernel-Modus darf ich, im User-Modus nicht. Beziehungsweise ich kann es hier für Memory Mapped kann ich es einstellen mit der MMU. Das gilt eigentlich generell. Allerdings so wie du gesagt hast, ne, hier letzter Punkt in der Liste. Ich habe natürlich eventuell immer das Problem Performance. Ne, ich muss Register abspeichern, muss wieder laden für die Simulation. Wenn ich direkt drauf zuladen kann, okay, dann kostet mich nichts. Ja, und jetzt haben wir das Problem. So eine typische NE2000 Netzwerkkarte, das ist so die Netzwerkkarte schlechthin. Also in älteren Zeiten, da gab es eigentlich nur die NE2000 bzw. NE2000 Clones. Die sind zu Millionen gebaut worden. Das war, glaube ich, die erste Netzwerkkarte, die so ernsthaft funktioniert hat. Alle haben die verwendet und dann haben alle Leute das nachgebaut.
Da wurde nie jemand verklagt. Das ist doch heute üblich, wenn irgendjemand eine Schnittstelle nachbaut, ist niemand verklagt.
Wenn das passiert, wäre gäbe es diese ganze 86 PC-Welt nicht.
Nach Design darfst du sie ja das Design klauen, in dem Sinne darfst du nicht. Okay, also rechtliche Geschichten, frag andere Leute. Problem aber bei dem Ding aus Simulationssicht, man kann sagen, schicke mal ein Päckchen weg. Ja, und dann sagt man das Päckchen, indem man die Bytes in diese Karte der Reihe nach reinschreibt. Ja, und jetzt haben wir jetzt hier gerade gesagt, In-B, Out-B direkt machen dürfen wir nicht, weil wir wollen nicht mit der echten Netzwerkkarte verschicken, sondern über das virtuelle Netz. Das heißt, jedes Out-B, was jetzt ein Byte oder in dem Fall ein Wort an die Netzwerkkarte überträgt, abfangen. ja, wie lang sind typischerweise Ethernet-Nachrichten? Irgendwie so 1000 irgendwas Byte. 1000 irgendwas Byte, 2 Byte-weise übertragen, sind Größenordnung 500 mal Zustand abspeichern, Zustand wieder laden und immer ein Wort verschicken. Performance-mäßig, boah, ne? Um 2 Byte zu verschicken, müssen wir Größenordnung Kilobyte Daten abspeichern und wieder laden. Ja, IDE-Platte so ähnlich oder IDE-CD-ROM genauso. Ich sage dem Plattencontroller, lad mal mir den Block Nummer 95. Dann ist Block Nummer 95 in einem internen Puffer und diesen internen Puffer kann ich auslesen mit NW. Ein Wort, noch ein Wort, noch ein Wort, noch ein Wort. Ja, gut, normalerweise mache ich das dann mit einem Rep in S. In W S, das heißt, ich wiederhole dieses in W mit diesem Repeat-Befehl. Ja, und das mache ich dann halt 512 Mal, also für 512 Byte, weil ich immer 2 Byte am Stück lese. Ja, was brauchen wir da? Brauchen wir halt ein, muss ich das 256 Mal machen. 256 Mal Bremse reinhauen. Zustand speichern, 2 Byte lesen, simulieren, Zustand wieder laden, weitermachen. Ja, weitermachen heißt sofort danach wieder Stillstand. Also Performance, Katastrophe. Bisschen anders sieht das aus bei moderneren Geräten, also hier so Extended IDE oder IE Pro 100 Netzwerkkarte. Die kennen das alle nicht mehr mit In-B, Out-B, die kennen das mit Memory-Zugriffen, wobei Memory-Zugriff jetzt genau die gleiche Katastrophe ist. Ne? Also ob ich das jetzt mit In-B, Out-B zur Grafik, zur Festplatte schicke oder mit Move zur Festplatte schreibe, ne? Er haut jedes Mal die Bremse rein, das hilft mir nichts. Aber die moderneren Geräte, die machen so, dass man mit In-B, Out-B ihnen eigentlich nur noch sagt, mach mal. Und was sie machen sollen, das hat man ihnen vorher in Speicher geschrieben. Was ich beispielsweise bei so einer modernen IDE-Platte in den Speicher schreibe, ist irgendwie so ein Kommandoblock und im Kommandoblock steht drin, lad mir mal Block 93 und schreibe mir da in den Speicher. Und das steht alles komplett fertig im Speicher als Kommando und dann sage ich nur noch, mach mal. Beziehungsweise ich sage, mach mal das Kommando, was da im Speicher steht. Das heißt, das Einzige, was ich übertrage, ist nur noch die Adresse vom Speicher, wo das Kommando steht. Sprich, das ist dann einmal ein 32-Bit-Wort und das wird dann mit Out L in den Controller geschrieben und das war's. Und das ist natürlich für die Simulation eine ganz andere Klasse. Ne? Speicher schreiben, das kann hier so den Kommandopuffer füllen, das kann die Maschine ja, da brauche ich sie nicht mal unterbrechen. In ihren eigenen Speicher kann sie ja schreiben, kein Problem. Und nur das Out-L, da haue ich die Bremse rein. Ja, aber dann kann ich in der Simulation alles mir in dem Speicher angucken, was soll die Karte tun. Ach, sie soll 5 Blöcke lesen und da und da und da in Speicher schreiben. Das kann ich komplett tun. Und wenn ich damit komplett fertig bin, dann kehre ich zurück in die Simulation. Und dann ist aber auch alles schon fertig. Ich kehre dann nicht 1000 Mal zurück und wieder hin und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück, sondern nur ein einziges Mal. Ja, und das gilt für das sogenannte Command Chaining. Also ich kann jetzt eine ganze Liste von Kommandos übergeben. Ich schreibe einfach alle Kommandos der Reihe nach in den Speicher und sage nur, da ist die Liste, mach mal. Und genauso für das sogenannte Buffer Chaining. Bei den Kommandos steht immer dabei, wo die dazugehörigen Puffer sind, wo er dann die Daten ablegen soll oder umgekehrt beim Schreiben, wo er die Daten sich herholen soll. Und auch da sind das nicht notwendige heutzutage kontinuierliche Speicherbereiche, sondern das sind dann Listen von einzelnen Speicherbereichen. Und dann gibt es da irgendwie so ein, also typischerweise bei so einer EE Pro 100, da sagt man dann, verschicke mir mal 5 Pakete, Das erste Paket, ja, der Header liegt da, der eigentliche Datenbereich liegt da und die Checksum ist da. Weg damit. Und vom zweiten Kommando, ja, da schreibst du ein anderes Paket, da ist der Header, da sind die Daten, da ist die Checksum. Ja, und dann kann man ihm so ganze lange Listen von Kommandos richtig übergeben und er kann unter der Haube alles komplett alleine machen. Und nun? Grafik brauchen wir nicht, okay. Das ist eine Lösung des Problems.
Es gibt doch noch die performante Lösung.
Also, wie machen wir das mit Grafik? Also Grafik, typischerweise, heute ist es so gemacht, dass die CPU eigentlich nur noch Pixel irgendwo in den Speicher schreibt. Also die typischen VESA-Modi, damit startet ein moderner Rechner. VESA-Modus heißt, ich definiere mir einen Speicherbereich und ja, je nachdem, welchen VESA-Modus ich einschalte, heißt es dann, ja, das Wort an der Stelle ist die Farbinfo für das Pixel und das Wort an der Stelle für das Pixel und das Wort an der Stelle für das Pixel. Also typischerweise hat man da so 32 Bit pro Pixel, so, und dann liegen halt die Grafikpixelwerte, die so in der Zeile nebeneinander liegen, die liegen dann halt entsprechend nebeneinander im Speicher. Ja, wie lange dauert dann jetzt nach der Methode, das, den Bildschirm zu löschen? Ja, wenn man so einen typischen, heutzutage 2000 mal 1000 Pixel Bildschirm hat, so Größenordnung, dann sind das 2 Millionen Speicherzyklen, ne, 2 Millionen Nullen, die ich da in den Speicher reinschreiben muss. Jedes Mal kriege ich einen Pagefault, weil ich darf nicht, ne, ich soll ja in die virtuelle Grafikkarte schreiben, haben wir 2 Millionen Pagefaults, 2 Millionen mal Zustand abspeichern, Pixel malen und Zustand wieder laden. Da könnt ihr zugucken, wie so langsam die Bildschirmpunkte dunkel werden.
Ich kann doch das gleiche machen jetzt hier bei der Netzwerkkarte auch im Sinne von, guck mal da, Puffer, swap mal den Puffer bitte.
Das wäre sozusagen die performante Variante. Das ist aber nicht VESA. Ja, VESA kennt keinen Kommandopuffer oder irgendwas in der Art. Aber könnt ihr euch vorstellen, man muss natürlich VESA können. Muss man VESA können?
Mir ist noch keine virtuelle Maschine begegnet, die VESA performant kann. Insofern.
Was ist der Grund? Ne? Ja.
Ich dachte, das ist der Ansatz gemeint, wenn man Grafik will, dann muss man halt was anderes machen.
Also das ist, ja, hast du recht, das ist letztendlich die Lösung. Wir müssen irgendwo dazu hin, dass man so eine Art Kommandopuffer oder was für die Grafikkarte hat. Es gibt auch wirklich so ein paar echte Grafikkarten, die haben so eine Art Kommandopuffer. Das gab es damals schon zu ja, Atari ST-Zeiten oder so, da gab es so ein Kontrollregister, da konnte man sogenannte Bit-Blit-Operationen reinschreiben. Gibt es auch heute noch in den Grafikkarten. So, also nach dem Motto, ich definiere mir ein, so ein Rechteck. Sage der Grafikkarte, kopiere mal den rechteckigen Inhalt dahin. Ja, und wenn ich das jetzt in so einen Kommandopuffer schreibe, das ist natürlich was anderes. Da muss ich jetzt ja nur reinschreiben, sozusagen die zwei Eckpunkte und die zwei Zieleckpunkte oder irgend sowas und mach mal. Das sind natürlich viel weniger Instruktionen. Oder Bildschirm löschen ist ein Kommando. Mach mal Bildschirm leer. Ja, kann man tun, solche Hardware gibt's, die benutzt bloß keiner. Also ihr werdet keine Grafiktreiber finden, ich kenne jedenfalls keine, von keiner Hardware, die genau sowas tut.
Ich dachte, diese ganze Embedded-Hardware, die große Displays ansteuert, macht im Wesentlichen das. Also so ein
Automobil-Entertainment-Zeug und so ist.
Da
sieht man alle sowas, weil sonst kann man nicht so viel Pixel mit so wenig Rechenleistung pushen.
Okay, da hast du recht. So Embedded sieht ein bisschen anders aus, aber hier so PC-Welt.
Ja, da hat man zu viel Rechenleistung gekriegt.
So. Da macht die CPU sehr vieles zu Fuß. So nach dem Motto, ja, ich habe ja gerade die Grafikkarte ist angebunden mit PCI Express X-Fach. Ne, typischerweise irgendwie so 16-fach oder so. Das heißt, das ist der eine jene welche Bus im Rechner, der wirklich schnell ist. Ne, Grafikpixel, das ist das Einzige, was ich schnell schreiben kann. Viel schneller als irgendwie sonst I.O. Machen die Leute dementsprechend mit der CPU Pixel mal hübsche, keine Ahnung, ausgefüllte Buchstaben, was man schon alles Hübsches berechnen kann. Das funktioniert in der Simulation katastrophenmäßig. Ne? Wisst ihr jetzt warum? Ja, was machen wir denn dann? Was macht zum Beispiel VMware? Haben wir im Prinzip das gleiche Problem. Ne? Gut, die machen es jetzt nicht so wie mit Thunderpool Pacifica Extensions. Die filtern halt die Befehle selber raus. Haben wir uns neulich angeguckt. Da wird halt der Code ein bisschen Just-in-Time-Compiler-mäßig durch die Mangel gedreht. Und wenn er merkt, das ist was auf Grafikkarte, okay, dann kommt die Instruktion raus und stattdessen Simulationscode rein.
Ja, was ja klassischerweise an der Stelle gemacht wird, dass man einen eigenen Grafikkartenfiler in der virtuellen Maschine installiert und der schickt dann halt irgendwie auf dem GL oder der X-Kommando direkt in den Host quasi.
Ja, also der macht im Prinzip das, was wir uns gerade gedacht haben. Ne? Denn, also ich baue mir eine Grafikkarte, die so ähnlich funktioniert wie heutzutage ja, so, Platten- bzw. Netzwerkcontroller. Ich schicke Kommandos und die Daten stehen irgendwo im Speicher. Und so eine Grafikkarte definiere ich mir. Die gibt es in Hardware nicht, die kann ich nicht kaufen. Aber ich sage, meine virtuelle Maschine, ne, da baue ich jetzt hier eine Grafikkarte ein, Medien-Eigenbau. Virtuell baue ich mir eine, die gibt es in echter Hardware nicht, macht mir aber nichts, weil ich lade halt, also beispielsweise bei VMware, ich lade halt als erstes, wenn ich mein Betriebssystem installiert habe, noch zusätzlich einen Treiber für die Grafikkarte, aber jetzt keinen Treiber, den ich sonst irgendwie benutze, sondern für nur den einen jenen welchen Zweck, dass ich eine neue Grafikkarte mir ausgedacht habe. Ein Grafiktreiber für eine virtuelle Grafikkarte. Boah, die kann dann wiederum beliebig schnell sein im Prinzip. Ne, da kann ich jetzt hier irgendwie so Command-Chaining, Buffer-Chaining einbauen. Boah, moderne Grafikkarten können im Prinzip ja auch all sowas. Ne? Die können dann auch aus dem Speicher mit DMA sich da irgendwas rüberholen und GL-Grafik und wie sie alle heißen, DirectX und weiß der Henker was, das können sie im Prinzip ja alle. Jo. War's schon wieder. Habt ihr noch Fragen? Jo, dann sage ich Dankeschön fürs da gewesen sein, mitmachen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ein schönes Wochenende.